Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Für mich fühlt sich das irgendwie surreal, nicht real an. Ich fühle, ich bin etwas zu jung, um als Kandidatin wirklich für diesen Literaturnobelpreis zu stehen.
Ja, das war der Satz unseres Tages gestern, geäußert von Olga Tokarczuk. Gestern Morgen haben wir mit ihr über ihren Roman Jakobsbücher gesprochen und sie auch gefragt, wie es denn so wäre, den Literaturnobelpreis zu bekommen. Das war morgens um 9, um 1 dann kam die Nachricht aus Stockholm. Olga Tokarczuk ist die Preisträgerin des Jahres 2018. Im letzten Jahr ist er ausgefallen. Und dann gibt es ja noch einen Gewinner für 2019. Das war die nächste große Überraschung, Peter Handke aus Österreich. Ja, und dieses literarisch interessante Doppel ist natürlich großes Thema bei uns in der Lesart.
Ich bedauere immer noch, wenn eins dieser Gebilde, die sich mir, ob von innen oder von außen oder von beiden, Innenwelt, der Außenwelt, die sich zeigen, wenn ich die nicht festhalte.
Peter Handke, der frisch gekürte Literaturnobelpreisträger nach Jelfriede Nellekes, ist der zweite Literaturnobelpreis, der nach Österreich geht. Große Freude im Land, große Begeisterung, auch in seinem Hausverlag Surkamp, dem der Schriftsteller seit über 50 Jahren treu ist. Am Telefon ist Jonathan Landgräbe, Chef des Hauses. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie war das denn gestern bei Ihnen? Hatten Sie Sekt im Kühlschrank?
Wir hatten Sekt im Kühlschrank und wir haben immer daran geglaubt, dass Peter Handke diesen Preis bekommen muss und bekommen wird. Aber trotz allem, wir waren überrascht und außer uns vor Freude.
Peter Handkes weltliterarischen Rang haben Kritiker und Experten in unserem Programm gestern umfassend beschrieben. Sie als sein Verlag sind natürlich ganz nah dran an dem konkreten Prozess, wenn ein Werk, ein Buch entsteht. Wie ist denn Peter Handke so in der Zusammenarbeit als Autor?
Naja, Peter Handke ist seit vielen Jahrzehnten Autor des Hauses und Sie können sehen, wie viele Bücher in dieser Zeit entstanden sind. Wir haben über 120 Bücher von ihm im Programm, seine eigenen Werke, einiges von ihm in Übersetzung. Und schon daran können Sie erkennen, was für eine gute Zusammenarbeit das ist. Er ist ein Autor, der sich zurückzieht, der zurückgezogen schreibt, aber in einer Kontinuität und in einem gemeinsamen Tun mit dem Verlag zusammen, die schöner nicht sein könnte.
Stimmt es, dass man immer nach Frankreich fahren muss, wo Peter Handke ja lebt, in der Nähe von Paris, um ein Manuskript persönlich abzuholen?
Wir sind natürlich in engem Kontakt und ja, wir holen die Manuskripte auch persönlich ab. Und ich bin im letzten Jahr nach Frankreich gefahren und habe ihm unsere große Peter Handke-Bibliothek gebracht, die wir veröffentlicht haben. Und natürlich versuchen wir, möglichst viel zusammen zu sein, obwohl die Orte nicht so ganz direkt beieinander liegen.
Er gilt ja menschlich als zwischendurch schon schwierig. Sie, Herr Landgräbe, waren noch gar nicht geboren, als Peter Handke schon Surkamp-Autor lange, lange war. Wie war denn Ihre erste Begegnung?
Die erste Begegnung mit Peter Handke, in der Tat, die fand statt, als ich schon hier im Verlag war. Und ich habe ihn nicht als schwierig erlebt, sondern als einen sensiblen Menschen, mit dem man reden kann und mit dem das Gespräch und so schnell zur Literatur führt und das, worum es uns hier geht, nämlich um Literatur, ums Lesen, um Bücher.
Der Surkamp Verlag hat ja eine immense literarhistorische Bedeutung als Ort von besonderer Autorenpflege und Treue. Der große einstige Chef Siegfried Unselt hat jahrzehntelang seine Hand über verschiedene Schriftsteller gehalten, die heute zum Kanon gehören. Uwe Jonsson etwa hat er unterstützt. Ohne den Verlag hätte es die Jahrestage nie gegeben. Wolfgang Köppen wurde über Wasser gehalten, immer in der Hoffnung, es käme noch ein großer Roman. Um Peter Handke muss man sich, glaube ich, finanziell nie Sorgen machen. Aber er ist ja einer, könnte man sagen, der letzten großen deutschen Autoren, der wirklich in den 60er Jahren begonnen hat. Wie ist das eigentlich, Herr Landgräbe, bei so einem Riesen? Kann der nicht machen, was er will, jedes Buch rausbringen? Hat der nicht schon Klassikerstatus bei Ihnen?
Also natürlich hat Peter Handke eine ganz, ganz ungemein bedeutende Position hier im Verlag, ob mit Literaturnobelpreis oder nicht. Und dass diese Zusammenarbeit, dass er bis heute Autor dieses Verlages ist, das ist natürlich die lange Geschichte mit Siegfried Unselt. Das ist auch die lange Geschichte mit seinem langjährigen Lektor Raimund Fellinger. All diese Dinge kommen zusammen und natürlich in einer solchen Zusammenarbeit freuen wir uns über jedes Buch, was er schreibt, über die Übersetzung, die er verfasst. Das ist für uns jedes Mal ein Glück und eine große Sache.
Dankeschön, Jonathan Landgrebe. Und wir schalten flugs zum nächsten Kenner, Klaus Peymann. Wir sind nämlich im Telefon in Bozen verabredet und dort sitzt Klaus Peymann, der Theatermann. Hallo, morgen.
Guten Morgen.
Hallo. Mit Ihnen, Herr Peymann, wollen wir den Dramatiker Peter Handke würdigen. Sie haben mit ihm ja zusammen auch, wenn man so will, Literaturgeschichte geschrieben. Oder nicht nur, wenn man so will, tatsächlich Literaturgeschichte geschrieben. 1966 haben Sie in Frankfurt am Main die Publikumsbeschimpfung inszeniert. Das war ein richtig schöner Theaterskandal. Wie erinnern Sie sich daran?
Ja, das war in unserer Pubertät. Also ich kann mich erinnern, dass der Handke mit so zwei Plastiktüten unterm Arm, oder waren es Papiertüten mit Schallplatten drinnen, da in Frankfurt aufkreuzte, wo ich am Theater am Turm engagiert war als Regisseur. Und ja, wir waren sehr jung, es ist ja auch ewig lange her. Und wir haben dann eine kleine Bootsfahrt gemacht über den Fluss, über den Main, in einem Tretboot, und wir sind beinahe ertrunken. Dann hätte es die Literatur nicht gegeben und den Theaterregisseur nicht. Also es war ein Aufbruch und das hat sich ja dann manifestiert. Peter Handke besuchte uns, wünschte uns viel Glück und fuhr nach Amerika, um dort dann einen Theaterskandal, nicht kein Theater, einen Literaturskandal.
In Princeton bei der berühmten Tagung der Gruppe 47, Beschreibungsimpotenz warf er den älteren Kollegen vor. Herr Peymann.
Und schickte uns eine Postkarte mit vier Picasso-Clowns und sagte, so müsst ihr das spielen. Und schickte uns auch Schallplatten und wir waren stolz, dass dort ein Schriftsteller, mit dem wir gerade Theater versuchten zu spielen, so ein großes Wort riskierte. Mhm. Wir fühlten uns so. Es musste alles anders werden, es musste alles neu werden und es wurde ja auch alles neu. Neu für die Literatur, neu fürs Theater, bis heute.
Sie waren damals 29, er 23 und über die Jahre haben Sie immer wieder Handke inszeniert. Was würden Sie denn sagen, wie hat sich denn seine Dramatik entwickelt?
Vertieft, obwohl eigentlich am Anfang schon alles klar war. Es musste neu gesehen werden, der neue Blick, das neue Verhalten. Und das war ja, es war ja eigentlich nicht in dem Sinne ein Skandal. Wir haben ja den Witz gemacht, dass wir den Applaus auf Tonband eingespielt haben. Und die Leute, die im Parkett saßen, sagten, auf dem Rang wird noch geklatscht, müssen wir auch weiter klatschen. Dadurch kam dieser tumultuarische Applaus zustande. Aber es war auch wirklich ein Aufbruch. Handke nahm nichts hin bis heute. Aber das Theater hat sich vertieft, erweitert. Er ist ja heute eine ganz entscheidende Figur für die Literatur am Theater geworden. Darum freut mich auch dieser Nobelpreis so sehr. Wir haben im Theater das absolut nötig, weil es wird so viel rumgequasselt und rumgequatscht und rumgeblödelt auf der Bühne, dass ein Mann wie Peter Handke mit dem weiten Blick des, ich würde mal sagen, wie Goethe die Welt streift, und dadurch die Literatur im Theater behauptet, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn auch bis heute als alten Mann, der konsequent die Dichtung auf dem Theater vertritt. Die Stille gegen den Lärm, gegen den Raumreiz, sondern für die Vertiefung. Wenn Sie so wollen, ist es der Aufschrei der Beschimpfung bis hin zur Erweiterung in den großen späten Stücken seines Alterswerks. Und ein Stück schöner als das nächste. Wir brauchen ihn, er muss weiter schreiben für die Bühne. Ja.
2016, Herr Peymann, haben Sie das letzte Stück von ihm inszeniert. Und inzwischen hat ja Peter Handke so auch den Nimbus so des entrückten Weltweisen, auch des Zivilisationsflüchtlings. Was hatte das für einen Ton, für eine Stimmung, dieses Stück?
Ach, es ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es so weltflüchtig ist, so sehe ich es gar nicht. Er sieht die Welt mit seinen Augen und man kann über ihn lernen, die Welt zu sehen. Also die Stücke, die hören nicht auf mit dem Herunterfallen des Vorhangs, sondern die Stücke und die Figuren, die er sich ausgedacht hat und die er sieht, sind eigentlich ganz realitätsbezogen. Sie sind ein Beitrag zum Verstehen unserer Welt aus einer Gegenposition, aus einer Abwehr gegen diese Schnellschuss, Hass, dieses Schnellvögeln, hätte ich mal gesagt, auf der Bühne, was heute praktiziert wird und was übrigens auch das Publikum vertreibt. Seine Stücke vertiefen den Blick und können uns helfen. Wir brauchen ihn wirklich, mehr denn je.
Der Theaterregisseur Klaus Peymann über den Dramatiker Peter Handke, jetzt Literaturnobelpreisträger 2019. Schönen Dank, Herr Peymann. Eigentlich sollte sie gestern in aller Frühe bei uns im Studio sein, aber sie war im Stress, musste nach Bielefeld, um ihre Lesereise in Deutschland fortzusetzen. Aber wir haben sie wenigstens ans Telefon bekommen. Olga Tokarczuk, frischgebackene Literaturnobelpreisträgerin, nachträglich für das Jahr 2018 ausgezeichnet. Als Kandidatin auf der Liste haben wir sie natürlich danach auch gefragt. Vorhin haben wir gehört, wie sie darüber gelacht hat. Surreale Vorstellung, ich bin viel zu jung. Tja. Unser Gespräch hat sich dann über ihren Roman Jakobs Bücher gedreht, ein 1200-Seiten-Roman, den es jetzt auf Deutsch gibt, eine weitgespannte Erzählung über polnische Geschichte und ihre Tabus. Als der Roman 2014 in Polen erschien, war die Literaturkritik begeistert. Von politischer Seite wurde Olga Tokarczuk allerdings scharf angegriffen. Ich habe sie gefragt als erstes, was man ihr vorgeworfen hat.
Der große Erfolg von Jakobs Büchern in Polen beruhte unter anderem darauf, dass dieses Buch ein alternatives Geschichtsbild angeboten hat. Und zwar, es hat eine bestimmte Leerstelle in der Geschichtsschreibung, in der literarischen Geschichtsschreibung in Polen gefüllt, also ein Defizit. So ein Buch gab es bisher nicht. Und zwar ein Buch, das alternativ zu einem romantischen Geschichtsbild darstellte. Und zwar eine Geschichte von Polen, in der vor allem männliche Heroen auftreten und die heroisiert und idealisiert werden. Also dieses Buch ist aufgenommen worden als ein alternatives Geschichtsbild zu dem, was bisher in Polen als Tradition galt. Und das natürlich rief Emotionen und auch Proteste hervor.
Sie sollen sogar Morddrohungen erhalten haben.
Ja, das ist richtig. Die politische Atmosphäre ist in Polen geradezu wirklich sehr, sehr angespannt. Es ist so, dass Hate, dass der Hass und Hassworte, Hassrede zu einer neuen Waffe geworden ist. Und nach dem Erscheinen von Jakobs Büchern in Polen habe ich tatsächlich sehr viele Morddrohungen, sehr viele Hasswortmeldungen bekommen.
Die polnische PiS-Partei, die konservative Kraft, hat, seit sie an der Macht ist, also auch sehr stark in die Kultur eingegriffen. Eine Maßnahme war auch zum Beispiel, dass Literaturübersetzungen in andere Sprachen nicht mehr subventioniert werden sollten. Und Ihre Bücher, Frau Tokarczuk, die gehörten auch dazu. War es also wahrscheinlich gar nicht leicht, dass die Jakobsbücher, die dann in mehreren Sprachen übersetzt wurden, so leicht übersetzt werden konnten?
Ich habe den Eindruck, dass das eher von der deutschen Seite eher Schwierigkeiten gab. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis Jakobs Bücher einen deutschen Verlag gefunden haben. Aber tatsächlich gab es am Anfang große Schwierigkeiten für solche Autoren, die eben ein anderes Geschichtsbild anbieten in ihrer Literatur. Es ist aber so, dass die PiS-Regierung mit ihrer bestimmten Geschichtsvision, dass sie nicht so hochrangige Autoren hat, eigentlich kaum Autoren hat, die sie hier anbieten könnte im europäischen Ausland.
Ihr Buch, Frau Tokarczuk, spielt im 18. Jahrhundert und hat eine reale historische Figur im Zentrum, Jakob Frank, ein jüdischer Reformer, ein Ketzer, ein selbsternannter und dann gescheiterter Messias, ein Mann, der auch in der jüdischen Kulturgeschichte große Kontroversen und Abneigung ausgelöst hat. Was hat Sie denn an dieser Figur so fasziniert?
Das, was mich fasziniert hat an Jakob Frank, das ist seine sehr besondere Geschichte. Also er und seine Anhänger haben auf eine Art, also die man wirklich als Bravour eigentlich bezeichnen müsste. Sie sind von unten, also von gesellschaftlichen unteren Schichten bis nach oben in die oberen Schichten gekommen. Man könnte sagen, die Geschichte von Jakob Frank ist eine versteckte Emanzipation, eine soziale Revolution.
Aber Jakob Frank ist auch extrem unangepasst. Er wechselt die Religion, kann man sagen, wie andere ihre Hemden. Was erzählt uns Frau Tokarczuk diese Figur auch über die heutige Zeit, in der ja religiöser Fundamentalismus und Orthodoxie wieder so eine große Rolle spielen?
Ja, natürlich. Es ist ein Buch, das also auf geschichtlichen Grundlagen eine Art Metapher ist für unsere heutige Zeit. Also eine Zeit, in der wir heute leben. Es ist so, dass die Religionen, also es gibt keine so richtigen Gebäude hier. Also die beeinflussen sich auch gegenseitig, wirken aufeinander ein. Und mein Buch ist eine Art Erzählung über die Assimilierung, über die Art und Weise, wie man sich in eine Gesellschaft integrieren kann, wie man das annehmen kann, was in ihr vorhanden ist.
Als Ihr Buch 2014 in Polen veröffentlicht wurde, waren Sie, Frau Tokarczuk, noch recht optimistisch, was die politischen Entwicklungen in Ihrem Land dort anging. Sie haben sich ja auch politisch immer wieder zu Wort gemeldet. Wie sehen Sie denn die Situation heute, jetzt auch so kurz vor den Parlamentswahlen?
Also es ist da in der Tat eine sehr, sehr wichtige Wahl. Ich würde sagen, es ist eine Parlamentswahl vom historischen Ausmaß. Die Lage in Polen ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Entweder werden wir einen Rückschritt erleben zu den vordemokratischen Zeiten, oder es wird uns gelingen, das, was wir nach 1989 aufgebaut haben, zu bewahren. Es ist eine historische Parlamentswahl und ich muss ehrlich sagen, ich mache mir Sorgen.
Historycznego w tych wyborach i nie ukrywam, że bardzo się martwię też, jaki będzie ich wynik.
Nun sind Sie, Olga Tokarczuk, eine internationale Berühmtheit. Wie würden Sie denn die Situation der Literatur, der Schriftsteller in Polen einschätzen? Wie frei ist man noch zu schreiben, zu sagen, was man will?
Der politische Einfluss auf die Literatur ist nicht so stark bisher wie auf Theater oder Museen, die direkt vom Kulturministerium unterstützt werden, gefördert werden. Die polnischen Verlage sind ja in privater Hand und dort ist der Einfluss nicht so stark zu spüren. Allerdings, was ich in der letzten Zeit auch gemerkt habe, dass es auch Schriftsteller gibt, die tatsächlich ihre Worte auf Goldwaage legen. Dieser politische Druck, dass er mehr und mehr verinnerlicht wird. Und das wäre wirklich eine furchtbare Sache, wenn das auch in den Büchern zum Ausdruck kommen würde, diese Art Selbstzensur.
Olga Tokarczuk, die Literaturnobelpreisträgerin des Jahres 2018. Hier im Deutschlandfunk Kultur. Gestern haben wir dieses Interview aufgezeichnet vor der Nachricht aus Stockholm. Die Jakobsbücher, so heißt der Roman von Olga Tokarczuk. Auf Deutsch ist er im Zürcher Kamper Verlag erschienen. Aus dem Polnischen übersetzt von Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein mit 1152 Seiten zum Preis von 32 €. Und bei unserem Gespräch mit Olga Tokarczuk hat Dorothea Strojinska uns geholfen.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Und wir hören jetzt von einer ungleichen Freundschaft im Berlin der 1990er Jahre. Davon erzählt die Autorin Lene Albrecht in ihrem Debütroman Wir im Fenster. Unsere Kritikerin ist Anne Kolik, sie ist im Studio. Es geht um Leyla aus einer türkischen Familie und um das blonde Nachbarsmädchen Lin. Unzertrennlich sind die beiden, ja, bis etwas Unverzeihliches passiert, Anne Kolik. Dürfen Sie uns das verraten?
Das darf ich leider nicht, da muss ich Sie enttäuschen. Denn diese Spannung, die Leylas Abwesenheit gleich am Anfang des Romans aufbaut, die ist etwas ganz Wichtiges für dieses Buch. Und ich war schon nach wenigen Seiten total gefesselt und wollte unbedingt wissen, warum ist diese beste Freundin aus Lins Leben verschwunden und kann und will sie Leyla wiederfinden?
Aus welcher Perspektive erzählt das dann, also sozusagen auch Lin?
Richtig, das ist Lins Perspektive, die wir hier einnehmen. Sie ist die Ich-Erzählerin und ganz entscheidend für das Buch ist, dass sie uns im Rückblick erzählt. In der Gegenwart, da ist Lin Anfang 30, die schreibt gerade an ihrer Promotion und ist frisch eingezogen in eins dieser neuen Häuser, die in Berlin rund um den Gleisdreieckpark seit den Nullerjahren aus dem Boden schießen, wie die Pilze. Und dieser Ort, der ist ganz wichtig für sie, denn gleich um die Ecke ist sie aufgewachsen, in den 90er Jahren zusammen mit ihrer besten Freundin Leyla. Das ist eben die Tochter aus der türkischen Familie nebenan. Und als Kinder sind diese beiden wirklich unzertrennlich, obwohl sie auf unterschiedliche Schulen gehen. Denn Lins Eltern haben ihre Tochter extra pro forma umgemeldet und behaupten, sie würde in einem anderen Bezirk wohnen. Und Leyla ist sich sicher, das liegt daran, damit du nicht mit den ganzen Assis wie mir in einer Klasse festsitzt.
Aber was bringt denn die Lin jetzt dazu, sich an ihre Freundin zu erinnern? Offenbar haben die beiden ja dann schon lange nichts mehr miteinander zu tun.
Das stimmt. Zum Zeitpunkt, als Lin uns diese Geschichte erzählt, da ist Leyla schon lange aus ihrem Leben verschwunden. Aber sie kehrt in den Kopf der Ich-Erzählerin zurück, als Lin etwas beobachtet. Und das ist wirklich eine total grandios geschilderte Szene, gleich am Anfang des Buches, eine U-Bahnfahrt. Und da sitzen Lin zwei Mädchen gegenüber, ganz eng nebeneinander. Die sind noch keine Teenager, aber die Pubertät ist gleichzeitig auch nicht mehr so weit weg. Die trinken zusammen aus einer Flasche Limo und spielen mit den Haaren der jeweils anderen, so als wären es die eigenen. Und in dieser Vertrautheit, so als wie zwei Personen mit nur einem Körper, da erkennt sie sich selbst und Leyla damals wieder. Und ihr wird diese schmerzhafte Leerstelle bewusst, die die verschwundene Freundin hinterlassen hat, seitdem sie nichts mehr mit Lin zu tun haben will.
Und das heißt, hier setzt dann die Erinnerung ein, so als Flashback. Und die Handlung kehrt dann zurück in die Vergangenheit?
Ganz so einfach macht es sie sich nicht. Also es gibt nicht einen Flashback, dann einen Punkt zurück und dann ein chronologisches Erzählen. Die Autorin Lena Albrecht, die hat sich da was ganz Besonderes überlegt für ihr erstes Buch. Die ist übrigens selbst Berlinerin, Jahrgang 86. Also wie eine Kindheit in den 90ern in der Hauptstadt sich angefühlt hat, das weiß sie selber ganz genau. Sie hat dann studiert, unter anderem am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Und wie sie das jetzt erzählt, das hat etwas ganz Bruchstückhaftes, so wie unsere Erinnerung ja auch nicht gerade glatt und kontinuierlich immer schön weitererzählt und dann passierte das und dann das, sondern eher in Form von Fetzen kommt und Bildern und einzelnen Situationen, die man wieder in den Kopf kriegt. Und so funktioniert auch dieses Buch. Es wechselt dann hin und her zwischen Gegenwart und verschiedenen Zeitpunkten in der Vergangenheit.
Welche Sprache, welchen Stil hat Lena Albrecht dafür gefunden, für diesen Roman?
Also einen, der mich total überzeugt hat. Zum Beispiel fand ich es stark, dass sie die Zeitform auch permanent schwanken lässt zwischen Präsens und Präteritum. Dass sie Sätze auch mal unvollständig lässt. Und für Lins Erinnerung findet sie wirklich total eindringliche Bilder. Einerseits detailreich, andererseits gibt es keine überflüssigen Schnörkel. Und bei mir ist eine Szene besonders hängen geblieben. Da stehen Leyla und Lin als Kinder am Fenster in der Wohnung von Leylas türkischer Oma. Und sie schreiben mit Lippenstift an die Scheibe SOS und fragen sich jetzt, kommt jetzt jemand von draußen und holt uns ab und bringt uns irgendwo hin, irgendwie weg aus diesem Kreuzberg? Und das beschreibt Lena Albrecht wunderschön, finde ich. Leyla hatte diese merkwürdigen Ideen und wenn sie sprach, klang ihre Stimme wie eine, die tief in mir selbst verschüttet war.
Dieses Szenario, Anne Kolik, also verschwundene beste Freundin, zwei Mädchen, die am selben Ort aufwachsen, aber aus ganz unterschiedlichen Familien und Verhältnissen stammen. Das klingt so ein bisschen nach Elsa Ferrante und ihrem Bestseller Meine geniale Freundin. Oder ist das eine falsche Idee?
Also an Elena Ferrante, da musste ich auch beim Lesen denken, auch wenn das Neapel der 50er Jahre und das Berlin der 90er natürlich denkbar unterschiedliche Settings sind. Aber in der Nähe, die Lena Albrecht aufbaut zu ihren beiden Hauptfiguren und mit der Intensität, mit der sie von dieser Freundschaft erzählt und die schildert, da können Lin und Leyla schon mal mithalten, finde ich, mit Lila und Lenou von Elena Ferrante. Und lustigerweise klingen ja sogar diese Spitznamen ein bisschen ähnlich. Es ist natürlich ein viel schmaleres Buch. Wir im Fenster ist ein Debüt von etwas über 200 Seiten. Also man darf da jetzt kein vierbändiges Epos erwarten. Aber ich finde, das ist ein großartiger Coming-of-Age-Roman, dieses Debüt. Der erzählt von der Pubertät, von Teenager-Klicken und der üblen Dynamik, die es da drin teilweise geben kann. Es geht um Familien, die auseinanderbrechen, um Berlins Mitte, wie die sich seit der Wende verändert und entwickelt hat. Also total spannende Themen, stark umgesetzt. Und das Debüt ist Mitte September erschienen. Was mich ein bisschen frustriert hat, ist, dass ich über dieses Buch bisher nur eine einzige Kritik im Internet gefunden habe. Das finde ich schade, denn ich finde, das Buch hat absolut verdient, gelesen und besprochen zu werden. Ich hoffe, es werden bald mehr.
Wir haben es gemacht. Anne Kohlig, Dankeschön. Wir im Fenster. Der Roman von Lena Albrecht im Aufbau Verlag erschienen mit 223 Seiten für 20 Euro. Die Besprechung von Anne Kohlig, wie alle Angaben zur Autorin zum Buch, stellen wir wie immer für Sie online auf www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin Simone Schönbeck und ich habe das Buch gelesen, Post von Karl Heinz von Hasnain Kasim. In dem Buch antwortet Hasnain Kasim auf wütende Mails von Deutschen, die sehr ausländerfeindlich sind. Also Hasnain Kasim ist ein Journalist, der arbeitet für den Spiegel Online und es wird ihm nicht zu viel, immer wieder zu antworten und wenn er manchmal auch 10-mal antwortet. Meistens ist es so, dass die ihm schreiben, die wissen irgendwann nicht mehr, was sie sagen sollen, weil er ihnen einfach den Wind aus den Segeln nimmt, auf eine sehr kluge, witzige Weise. Und ich kenne seine Schwester, die hat den gleichen Humor wie er und genau, und die hat mir auch das Buch empfohlen. Und ich empfehle es jetzt weiter.
In Stade hat Klaas Christoffersen in dieser Woche unsere Straßenkritiker zusammengetrommelt. Auch Simone Schönbeck war dabei, die das Buch von Hasnain Kasim gut findet. Post von Karl Heinz, wütende Mails von richtigen Deutschen und was ich ihnen antworte. Bei Penguin erschienen zum Preis von 10 Euro. Und wir vollziehen jetzt hier in der Lesart wieder einen Seitenwechsel. So haben wir eine neue kleine Reihe genannt. Im Licht des Mauerfall-Jubiläums erzählen uns Autorinnen und Autoren von Büchern, die ihnen neue Sichtweisen auf Ost-West, auf andere Seiten gezeigt haben. Was hat ihren Blick besonders geschärft, geprägt, verändert? Auch den Schriftsteller Eugen Ruge haben wir gefragt.
Seitenwechsel, Seitenwechsel.
Ein Buch, das da in Frage kommt, ist das neue Buch von der Cornelia Kopitsch, Gesellschaft des Zorns. Das fand ich doch ziemlich interessant, weil es uns den Spiegel vorhält. Nicht? Weil es eben nicht sich damit zufrieden gibt, auf die anderen Bösen zu schimpfen ja, und sich nicht mit moralischen Urteilen begnügt, ob gut oder ob böse, sondern wirklich versucht, einerseits zu verstehen und andererseits eben auch den Standpunkt, den wir, und jetzt sage ich mal, wir, diese akademische, neue, bürgerliche, kosmopolitische Klasse, ja, diesen Standpunkt auch zu hinterfragen, auch als einen Standpunkt einer herrschenden Klasse, herrschend in dem Sinne, der sie also Meinung und Medien und so weiter beherrscht. Das fand ich sehr interessant.
Der Schriftsteller Eugen Ruge mit seinem Seitenwechsel, unserer Reihe in der Lesart, bei der Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, auch mitmachen können, mitmachen sollen, exklusiv und live, nämlich bei uns auf der Frankfurter Buchmesse in der nächsten Woche. Wir laden Sie gerne ein zu unserer Sendung mit Ihrem Seitenwechsel Ost-West. Welches Buch zur Ost-West-Problematik hat Ihre Augen geöffnet, Ihren Blick verändert für die eine oder andere Seite? Erzählen Sie davon, kommen Sie zu uns in die Messe Lesarten bei freiem Eintritt, übrigens für die ganzen Messetage bis Sonntag. Ab nächsten Mittwoch in Frankfurt schreiben Sie uns einfach eine Mail, wenn Sie Interesse haben und in Frankfurt sind, mit Ihrer Telefonnummer. Wir melden uns dann lesart@deutschlandradio.de. Das ist die Adresse für Ihren Seitenwechsel, lesart@deutschlandradio.de. Und wie immer am Freitag an dieser Stelle lassen wir uns schöne Buchtipps spendieren von den Freunden und Freundinnen aus dem deutschen Buchhandel. Und heute sind wir dazu mit Silke Gutowski verbunden. Sie leitet die Buchhandlung Memminger in Bremerhaven. Guten Tag, Frau Gutowski.
Guten Tag.
Drei Titel legen Sie uns ans Herz. Wir beginnen mit einem Kriminalroman. Das, hört man, ist ein Steckenpferd von Ihnen, Frau Gutowski. Da kennen Sie sich bestens aus und so ist Ihnen wohl auch ja, Carsten Düsse mit seinem Roman Achtsam Morden aufgefallen. Warum ist denn dieses Buch anscheinend so toll? Der Titel klingt ja irgendwie lustig, ne? Achtsam Morden, wie soll das denn gehen?
Das ist ein ganz wunderbarer Kriminalroman, der uns wirklich allen gefallen hat. Das ist zum ersten Mal vorgekommen, dass wir alle von einem Buch restlos begeistert waren. Und zwar denke ich, weil es sowohl ein genialer Plot ist, eine ganz schwarzhumorige Geschichte. Und selbst die Achtsamkeitstipps kann man gebrauchen. Und es geht darum, dass ein Rechtsanwalt der schlimmsten Sorte, die schlimmste Mischung, Strafrecht und Wirtschaftsrecht, von seiner Frau aufgefordert wird, einen Achtsamkeitskurs zu machen, weil er einfach zu viel arbeitet. Und ausgerechnet am allerersten Achtsamkeitswochenende mit seiner Tochter wird er von seinem etwas mafiösen Mandanten gezwungen, ihn an einer Polizeisperre vorbeizuschmuggeln. Und damit haben wir Leiche Nummer 1 im Kofferraum. Und genau so geht's weiter. Also wir haben wirklich laut gelacht und uns gut amüsiert. Ein absolut grandioser Krimi, den man nicht verpassen sollte. Und es steckt auch unheimlich viel Wahrheit im Buch. Und als kleiner Tipp, die Kindergartenszene, man schmeißt sich unter den Tisch.
Achtsam Morden, der Krimi von Carsten Dusse, ist im Heine Verlag erschienen. Und jetzt kommen wir zu einem Buch, das uns Radioleute hingerissen hat. Radioactivity heißt der neue Roman von Karin Kalissa. Sie war damit auch bei uns neulich zu Gast in der Lesart. Was hat Ihnen denn an diesem Buch so gefallen, Frau Gutowski?
Zum ersten spielt es in Bremerhaven, auch wenn es nicht erwähnt wird. Es ist eindeutig zu lesen, dass sie ihren Heimatort sehr liebt und sehr schätzt. Das hat uns natürlich neugierig gemacht. Ich habe Sungs Laden gelesen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, und habe mich richtig gefreut, als ich ein Vorab-Exemplar von Radioactivity bekommen habe. Und der Titel lässt ja erstmal nicht darauf schließen, dass es um Radio geht, sondern es kann ja auf ganz was anderes gemeint sein. Und dieses Buch ist einfach großartig. Es haut einen wirklich um, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Es ist so wunderschön geschrieben, in einer so großartigen Sprache, dass man mehrere Absätze und Sätze gleich noch einmal oder zweimal lesen muss und wirklich innehält, mit einem ganz verzückten Seufzer weiterliest und es gar nicht fassen kann, dass jemand wirklich Szenen so schreiben kann. Beispielsweise die Mutter-Tochter-Szenen im Krankenhaus sind komplett ohne Pathos geschrieben und trotzdem rühren sie einen zu Tränen und sind gleichzeitig voller Humor. Also wir sind hin und weg, und die Geschichte ist wirklich so in drei Teile aufgeteilt. Es geht einmal um Radio, einmal um die Beziehung zur Mutter und zum dritten um ein Verbrechen, das verjährt ist, aber gerechterweise nicht verjähren sollte. Und es lässt einen wirklich sprachlos zurück.
Und das Radio ist ein privates Radio, das besonders mit dem Meer zu tun hat. Und auf diesem Wege, auf diesem Radiowege, wird dann sozusagen ein Verbrechen aufgeklärt. Der neue Roman von Karin Kalissa, Radioactivity, ist im CH Beck Verlag veröffentlicht. Und zum guten Schluss schauen wir mit Ihnen, Frau Gutowski, auf Luzis Erbe. So heißt das neue Buch von Helga Bürster. Was ist das denn für ein Roman? Mir war der Name der Autorin, gebe ich zu, gar kein Begriff.
Oh, mir zu Anfang auch nicht, aber das Cover ist so ansprechend, dass es uns gleich ins Auge gefallen ist. Und zudem spielt es in der Nähe von Bremen. Es hat sympathischerweise einige plattdeutsche Einsprengsel. Und es geht um Luzi, die verstorben ist und ein Erbe hinterlässt, das sehr viele Fragen offen lässt. Sie war verheiratet, hat sich im Krieg in die falsche Person verliebt, nämlich einen Zwangsarbeiter aus Polen, was zu der Zeit natürlich nicht sein durfte, und ihr Leben mit diesem Mann verbracht, der sie aber verlassen hat, weil er sich nicht heimisch gefühlt hat in Norddeutschland und zurückgegangen ist nach Polen. Und die Tochter und die Enkeltochter machen sich auf den Weg, um halt herauszufinden, was hinter diesem Geheimnis steckt.
Und bei Insel Surkamp ist dieser Roman erschienen. Luzis Erbe von Helga Bürster. Alle ausführlichen bibliografischen Angaben dieses Titels, unter anderem mit Seitenzahlen und Preisen, steht auch wieder für Sie auf unserer Lesartseite im Netz www.deutschlandfunkkultur.de. Und wir bedanken uns bei Silke Gutowski von der Buchhandlung Memminger in Bremerhaven. Schön, dass Sie bei uns waren. Alles Gute Ihnen.
Ich danke Ihnen und viel Spaß beim Lesen.